Er ist der Sohn von Buchhändlern, hat Betriebswirtschaftslehre studiert und promovierte in Volkswirtschaft an der TU Dresden. Mit seiner Dissertation ging er als einer von vier Gewinnern eines Nachwuchswettbewerbs des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum Thema Export von Dienstleistungen hervor. Finanziert hat er seine Dissertation mit einem Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung und so ist es nicht verwunderlich, dass er für die CDU schon sehr viele Ämter inne hatte, vom Gemeinderat in Altenbeken bis zum Bundestagsabgeordneten, erstmals 2009 als Direktkandidat gewählt. Von 2018 bis 2022 war er stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag. 2022 wurde er stellvertretender Bundesvorsitzender seiner Partei und seit Juli 2023 ist er kommissarischer und dann auch gewählter Generalsekretär. Herzlich willkommen, Carsten Linnemann.
Vielen Dank, Herr Knobbel, für die Einladung.
Gerne, gerne. In Berlin könne man Sie schon früh am Morgen beim Joggen sehen, heißt es in einem Porträt über Sie. Wie oft sieht man Sie denn jetzt gerade im Wahlkampf joggen und um wie viel Uhr?
Also in den letzten zwei Wochen habe ich es wirklich jeden Tag geschafft.
Respekt.
Ja, was heißt, aber ich bin ehrlich, ich verabrede mich oft, weil er ist ja schon so ein innerer Schweinehund. Und wenn du weißt, da warten Kollegen an der Eiche um 6 Uhr, dann musst du raus, koste es, was es wolle. Und deswegen, aber es tut mir gut. Ich höre ein bisschen Musik, manchmal auch Radio oder einen Podcast. Und dann starte ich anders in den Tag, als wenn ich nicht morgens ein bisschen Sauerstoff atmen würde.
Und wie lang läuft das?
Zwischen 5 und 10 Kilometern.
Okay, nicht schlecht. Ja, dann sind Sie ja bereit für viele Fragen jetzt. Wir konzentrieren uns auf das Wahlprogramm. Aber wir müssen natürlich auch über Donald Trump reden, der ja mit seinen ersten Entscheidungen quasi die Renaissance des fossilen Zeitalters wiedereröffnet hat und sich wahrscheinlich, was man ja auch schon dachte, vom Multilateralismus etwas entfernt. Und ich vermute, dass er bei vielen eine verborgene Sehnsucht nach der Vergangenheit vielleicht weckt, nach einer Zeit, in der sich gar nichts ändern muss. Bestätigung bekommt er interessanterweise auch durch die Märkte, die positiv auf seine Politik reagieren. Wie lautet denn eine Gegenerzählung, die ähnlich mächtig sein kann?
Trump ist eine Chance, dass wir endlich aufwachen in Europa. Also der Unterschied ist einfach, dass wir reden und nicht handeln und er handelt. Ich will jetzt gar nicht über die Inhalte reden, aber viele sagen immer, der geht ja gegen das Establishment vor. Aber er macht ja nichts anderes, als was viele Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass Politiker nicht nur reden jahrelang, sondern auch handeln. Und deswegen kommt es eigentlich gar nicht auf die Taten an, sondern auf das Reden über die Taten. So, und deswegen sehe ich es eher als Chance, dass wir jetzt endlich aufwachen in Deutschland und Europa und vorankommen.
Mhm. In Ihrem Wahlprogramm sprechen Sie sich ja ganz klar für freien Handel aus. Alles andere wäre auch verwunderlich gewesen. Da kommen wir natürlich an den USA nicht vorbei. Jetzt haben wir es mit einem Dealmaker zu tun. Wie ist denn da am besten die Strategie? Also müssen wir bereit sein für Deals? Ich skizziere mal einen in der Theorie. Wir verabschieden uns vielleicht doch von einem strengen DSA, Digital Service Act, und sagen, wir kontrollieren nicht so streng die amerikanischen Plattformen, von der einer auch einem engen Vertrauten des Präsidenten gehört. Und mit dem Zweck eben die berühmten Strafzölle zu vermeiden. Oder wir kaufen mehr LNG, um den Furor des amerikanischen Präsidenten etwas gering zu halten. Ist das der Weg, den wir jetzt gehen müssen?
Also der Weg, den wir gehen müssen, ist, dass wir wirtschaftlich stark als Deutschland und Europa werden und dann mit ihm verhandeln. Was ich total bitter finde und was richtig ins Mark geht, ist, dass er gar nicht auf den multilateralen Handel und auf multilaterale Handelshemmnisse zählt. Also eigentlich sind ja die WTO-Verhandlungsrunden in den letzten Jahrzehnten, ja, das war ja ein Segen für die Weltwirtschaft. Wir haben ja damit Armut bekämpft. Mit der Senkung von Zöllen, aber auch von nicht-tarifären Handelshemmnissen haben wir eigentlich den Freihandel genutzt, um es besser zu machen auf diesem Globus. Und das ist das, was ich richtig bitter finde. Da wird wahrscheinlich die WTO jetzt endgültig beerdigen. Die USA haben ja schon die Richter nicht nachbestellt. Und die WTO war eigentlich die Institution, die dafür gesorgt hat, dass wir Freihandel haben. Und dann ging es los. Es kamen immer mehr bilaterale Abkommen, was grundsätzlich nichts Schlimmes ist. Und deswegen, glaube ich, müsste man so stark werden, dass Trump weiß, wir kommen eigentlich um ein bilaterales Abkommen zwischen Europa und USA nicht drumherum, auch um Antworten zu geben auf China. Und ich glaube, das schaffen wir aber nur, wenn er sieht, wir wollen auch wirtschaftlich stark werden. Und deswegen, ja, müssen wir jetzt loslegen. Die EU-Kommission muss beginnen. Sie muss verstehen, dass die ganzen Berichtspflichten, dass die ganze Bürokratie, die mit dem Green Deal zusammenhängt, das Lieferkettengesetz und vieles mehr, dass wir diese Bürokratie abschaffen müssen. Friedrich Merz spricht von Bürokratierückbau. Also wir sind zu übergriffig geworden und jetzt, wo es sogar ein Ministerium in Amerika gibt, was sich nur um Deregulierung und Bürokratieabbau kümmert, muss endlich der Letzte begreifen in Europa, dass wir stark sein müssen. Und dann würde ich nochmal einen Anlauf wagen, nach vielen, vielen, vielen Jahren, um mit den Amerikanern über ein bilaterales Abkommen zu reden. Mhm.
Wir haben jetzt nochmal gut auf die Gas- und Erdölsituation blickt. Da gab es ja auch ein klares Signal von Trump. Wir können über Strafzölle reden, wenn ihr mehr kauft. Ist es schäbig, sich auf so einen Deal einzulassen? Oder würden Sie sagen, na, dann müssen wir das halt machen? Wir kaufen ja sowieso schon sehr viel LNG aus den USA. Müssen wir das einfach noch erhöhen?
Natürlich, so ist das Geschäft, dass man miteinander redet und auch verhandelt. Ich meine, wir Politiker, auch ich bin gewählt, dass ich meinen Wahlkreis vertrete im Deutschen Bundestag und für das deutsche Volk, so einfach es sich anhört, da bin. So, und ich weiß aber, dass Europa nur stark sein kann mit einem starken Deutschland. Und da muss man mit Herrn Trump verhandeln. So ist es nun mal. Ja, man darf das gar nicht bewerten, was da passiert ist. Kann man gerne machen, aber ist Zeitvergoldung. Man muss sich eher die Gedanken machen, wie können wir Stärke gewinnen, um mit ihm auf Augenhöhe zu verhandeln. Und dann kann natürlich dabei etwas herauskommen, dass wir im Bereich Energiepolitik anders zusammenarbeiten als heute.
Ihr Wahlprogramm ist ja ganz interessant gestaltet. Also jedes Kapitel beginnt mit einem Ja. Ich glaube nur das Intro nicht. Ja zu einer Agenda der Fleißigen, Ja zu einer Landwirtschaft mit Zukunft. Gibt es gar nichts, zu dem Sie Nein sagen?
Nein zum Cannabisgesetz, nein zum Staatsbürgerschaftsrecht, nein zum Heizungsgesetz, nein zum Bürgergeld. Also ich könnte dranbleiben. Aber ich finde es extrem wichtig, dass wir nicht nur Nein sagen, sondern dass wir auch sagen, was wir besser machen wollen als die anderen. Dass die Ampel desaströse Politik gemacht hat und Deutschland wirtschaftlich zum Abgrund sozusagen geführt hat, weiß jeder. Und deswegen dürfen wir nicht nur sagen, was die anderen schlecht machen, sondern wir müssen sagen, was wir besser machen wollen. Und deswegen das Ja.
Wenn wir genau hineinblicken, dann versprechen Sie ja, wie viele andere Parteien auch, viel Entlastung, zum Beispiel durch das Abflachen des Einkommensteuertarifs oder einem späteren Einsetzen des Spitzensteuersatzes. Sie kennen das, was ich jetzt sage. Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat mal nachgerechnet, was Ihre Versprechen und auch die der anderen Parteien kosten würden. Und Sie sind jetzt nicht die ganz billigsten, die sind im Vergleich. Sie kommen auf 89 Milliarden nach dieser Berechnung. Aus der vergangenen Regierungskoalition wissen wir, wie schwer es schon ist, auf einen einstelligen Milliardenbetrag zu kommen, wenn man ihn einsparen muss. Ist die Reform da nicht ein bisschen unseriös, wenn man so hohe Einsparversprechen gibt?
Ich glaube, seriös wird es, wenn man Prioritäten setzt. Also ich glaube, die Politik muss mutiger sein und muss sagen, wo will sie Prioritäten setzen. Ich glaube, das hat die Ampel gar nicht gemacht. Die ist ja echt mit der Gießkanne vorgegangen. Wenn Sie mich persönlich fragen, würde ich die Prioritäten an drei Stellen setzen. Erstens die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und Europas wiederherstellen. Zweitens die Entlastung der unteren und mittleren Einkommen, die den Laden hier am Laufen halten. Über die reden wir seit 20, 30 Jahren, aber bis auf hier und da mal einen Ausgleich der kalten Progression ist nichts passiert. Und drittens, alles, was mit Innovation, Technologie, KI und Zukunft zu tun hat. Das sind meine persönlichen drei Prioritäten. Und daneben braucht es einen Rahmen, die soziale Marktwirtschaft und vieles mehr. Und wenn wir diese Prioritäten setzen, bin ich sicher, dass das Finanzielle da ist. Und Friedrich Merz steht ja wie kaum ein anderer für das Thema Steuern. Die älteren Zuhörer erinnern sich noch, damals wollte er mal auf dem Bierdeckel eine Steuererklärung machen. Da ging es ja nicht nur um ein einfaches System, sondern auch um niedrige Steuern. Und wir haben die höchsten weltweit. Letztes Jahr, muss man einfach wissen, sind 256.000 Deutsche aus Deutschland ausgewandert. Das muss man sich mal vorstellen. Da spielt das Thema Steuern, Belastung eine große Rolle. Mhm. Die Sozialversicherungsbeiträge kommen noch hinzu. Und deswegen muss jeder wissen, wer Friedrich Merz wählt, weiß, dass er es ernst meint. Friedrich Merz muss diese Steuerreform durchsetzen. Er setzt sie anstelle ja, Nummer 1, 2, 3, also das sind die Punkte, die wirklich kommen müssen. Und wir machen es ja nicht von heute auf morgen. Wir machen das in 4 Stufen. Die erste Stufe beginnt am 01.01.2026. Dann sind die ersten Belastungsschritte da, Entlastungsschritte da. Und dann geht es in den nächsten 3 Jahren so weiter. Und am Ende der Legislaturperiode haben wir dann die komplette Entlastung, zumindest in der Form, wie wir uns das vorstellen. Das ist seriös und das machen wir.
Wenn wir trotzdem nochmal auf die Zahlen blicken, wenn ich es recht überblicke, dann kostet zum Beispiel diese Abflachung des Einkommensteuertarifs rund 30 Milliarden. Und wenn wir auf die Verteidigungsausgaben gucken, da ist ja die Forderung, bei den 2% zu bleiben. Das ist ja schon niedriger als jetzt manche andere Kanzlerkandidaten es fordern. Aber selbst das, wenn man das mal rechnet, ich glaube, momentan haben wir 51 Milliarden im Verteidigungshaushalt. Da müsste mindestens nochmal die Hälfte davon draufkommen, dass man diese 2% erreicht, weil ja dann das Sondervermögen, das uns jetzt gerade die 2% beschert, irgendwann aufgebraucht ist. Das sind ja schon enorme Summen. Die kriegt man ja nur zusammen, indem man entweder spart, Steuern erhöht, was sie natürlich nicht tun wollen, oder eben auf wirtschaftliche Effekte setzt, dass Wirtschaftswachstum dann natürlich auch irgendwann Geld wieder einspült. Aber wenn wir jetzt nochmal beim Sparen sind, und das vierte wäre Schulden aufnehmen, da kommen wir ja vielleicht auch nochmal gleich dazu, aber wenn wir jetzt beim Sparen sind, wo wollen Sie konkret sparen?
Also ich finde, man muss bei der Berechnung aufpassen, wenn Sie sagen, 30 Milliarden kostet die Einkommensteuerreform. Wenn wir das in 4 Schritten machen, durch 4 jetzt mal ganz platt, sind 7,5 Milliarden pro Jahr. Das ist stemmbar, machbar. Wir nehmen dieses Jahr 50 Milliarden Euro Schulden auf. Insgesamt Einnahmen in Höhe von 1 Billion Euro Schulden. Ich finde 7,5 Millionen, da kommt natürlich was noch drauf. Finde ich persönlich, ist machbar. Ich finde auch, wenn man eine Politik macht, die nicht wie Robert Habeck organisiert ist, dass man bestimmten Firmen Geld gibt, dass man sehr stark reguliert, dass man auch Förderprogramme setzt und vieles mehr, dass man die abstellt und in Zukunft wirklich die soziale Marktwirtschaft wieder anwendet, ja, dass es einen Freiraum gibt für die Unternehmer, dann kann man an dieser Stelle Subventionen sparen. Ich finde, das Bürgergeld gehört in der Form abgeschafft. Ich glaube, dass wir das dramatisch unterschätzen, was es dafür, ich sage es jetzt mal positiv, Mitnahmeeffekte gibt. Ein Land wie Japan, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner die im Moment haben, 120, 130 Millionen, die haben im Vergleich zu Deutschland, ich glaube 20%, 25% an Sozialhilfeempfängern im Vergleich zu uns. Ich meine, kann sein, dass die viel gesünder leben oder anders drauf sind, aber da stimmt irgendwas im System nicht. Und wir müssen wieder für die Menschen da sein, die wirklich Hilfe brauchen, vielleicht sogar noch mehr als heute. Aber jeder, der arbeiten kann, muss arbeiten gehen, ansonsten gibt es keine Sozialleistungen. So, und das ist gesunder Menschenverstand. Ich glaube, die meisten Deutschen in Deutschland würden das, und die meisten Menschen, die hier leben, würden das unterschreiben. Und in dem Bereich können wir locker jährlich 5 Milliarden, vielleicht sogar bis 10 Milliarden einsparen.
Sie wollen möglicherweise gar nicht an die Höhe der Beträge, sondern eher die Zahl der Bedürftigen sozusagen reduzieren, indem diejenigen, die am Rand sind, die vielleicht arbeitsfähig sind, dorthin zu drängen.
Exakt. Ich meine, der Kernbestandteil von der Agenda 2010 von Gerhard Schröder war ja, es gab einen Vermittlungsvorrang in Arbeit. Also, dass die Menschen sofort vermittelt wurden in Arbeit. Und der ist jetzt weg. Und der muss wieder eingeschaltet werden, weil jeder, der Sozialleistungen hält und arbeiten kann, der kann einfach nicht erwarten, dass das Menschen für ihn bezahlen, die jeden Tag arbeiten gehen. Und das werden wir auch durchsetzen. Das wird eines der Bedingungen sein. Das Bürgergeld muss abgeschafft werden. Ansonsten macht meines Erachtens eine Regierungsbeteiligung keinen Sinn, weil wie dieses System einfach so ungerecht ist, dass es die Gesellschaft spaltet. Und an dem Punkt werden wir hart bleiben.
Das Thema Bürgergeld, da reden wir auch immer über das Lohnabstandsgebot, dass der Abstand zu Lohn groß genug sein muss, damit sich Arbeiten auch lohnt. Wenn man das ernst nimmt, kommt man doch eigentlich zu dem Punkt, dass es tatsächlich eine Erhöhung des Mindestlohns geben müsste. Da wären Sie dann sehr nah bei einer SPD-Forderung. Oder wie wollen Sie diesen Lohnabstand erhalten oder vergrößern?
Ja, man muss vorsichtig sein. Ich glaube, was viele nicht wissen, ist, dass selbst wenn sie Mindestlohn haben von 15 Euro, dass sie dann keine Familie, wenn sie 1 oder 2 Kinder haben, kann keine Familie davon leben, weil wir ein Sozialstaat sind, ein Staat, der Familien unterstützt. Ich kenne jetzt die letzten Berechnungen vom Kieler Institut. Ich glaube, das war Da lag man irgendwie bei knapp 20 Euro, wenn man zwei Kinder hat, oder 18, 19 Euro, die man haben muss als Mindestlohn. Also es ist eine Milchmädchenrechnung. Ich kann das auch nicht mehr hören. Und wenn ich den Mindestlohn politisch festsetze, gibt es natürlich Druck auf die nächsten Lohnstufen. Und deswegen müssen das Tarifpartner machen. Nein, wir müssen an die Steuern und an die Lohnnebenkosten. Das ist das Hauptproblem in Deutschland. Niemand arbeitet zusätzlich eine Stunde, weil weit mehr als 50% an Sozialversicherungsbeiträgen und an Steuern weg sind. Was machen die Menschen? Suchen sich einen Minijob. Da redet keiner drüber. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Das sind weit über mehr als 3 Millionen Menschen, die Vollzeit arbeiten und nebenbei haben sie einen Minijob. Für die Produktivität einer Volkswirtschaft ist das eine Katastrophe. Und deswegen müssen wir Arbeit anreizen, dass mehr gearbeitet wird und dass am Ende auch mehr übrig bleibt. Wer mehr arbeitet, muss mehr Netto haben. Deswegen sagen wir zum Beispiel, wir wollen Überstundenzuschläge steuerfrei stellen. Wir wollen die Aktivrente einführen. Jeder, der im Rentenalter arbeitet, die ersten 2000 Euro steuerfrei. Was glauben Sie, was das in Deutschland freisetzen würde? Keine Subvention mehr, keine Regulierung mehr, sondern einfach sagen, jeder, der mit 66,2 in Rente geht, das ist ja, glaube ich, im Moment das Renteneintrittsalter, darf danach 2000 Euro steuerfrei verdienen. Es wird einen Boom auslösen bei den Fachkräften im Alter, weil es freiwillig ist. Sind es Anreize und da müssen wir ran. Das wäre die neue Einfach-mal-machen-Mentalität für Deutschland.
Und Sie wollen ja die Sozialabgaben auf 40% runterdrücken.
Wir wollen wieder in Richtung 40% gehen. Mir war es extrem wichtig und Friedrich Merz auch, dass wir ein ehrliches Wahlprogramm machen.
Genau, und da ist die Frage, ne? Die Ausgabenseite sieht natürlich ganz anders aus. Wir werden alle älter, ja. Pflege, das kennen Sie alles. Der Gesundheitssektor wird auch nicht günstiger. Und vor allem die Pflegefrage ist eine enorme. Das heißt, wie will man hier antizyklisch die Abgaben senken? Also wo, da muss irgendwo gespart werden oder man muss noch mehr privat finanzieren. Aber das ist dann wiederum eine Gerechtigkeitsfrage. Die sich das leisten können im Alter, werden dann gut gepflegt und die anderen nicht.
Also wenn sich die Sozialversicherungen ansehen, bei der Rente haben wir jetzt einen komplett neuen Vorschlag gemacht. Wir wollen de facto eine vierte Säule einführen für die jetzt Jungen, die 6- bis 18-Jährigen, soll der Staat etwas einzahlen. Und wenn die dann später arbeiten gehen, gibt es Anreize, dass man selbst was zuzahlt und damit die kapitalgedeckte Altersvorsorge stärkt. Das ist neu. Das ist kein Fonds, sondern das sind individuelle Ansprüche. Das heißt, die jungen Menschen, die mit, weiß ich nicht, dann später im Alter in Rente gehen, die werden eine neue Rentensäule bekommen. Das heißt, das, was Blüm gesagt hat, zählt ja heute nicht mehr, die Rente ist sicher. Und wir wollen durch eine vierte Säule dieses System stabilisieren. Und Pflege und Gesundheit, haben Sie völlig recht, so richtig traut sich da keiner ran. Es traut sich auch keiner, die Wahrheiten auszusprechen. Mhm. Also warum steigen denn im Moment die Beiträge bei den Gesundheitsdienstleistungen, die Krankenkassenbeiträge? Es gibt drei Gründe meines Erachtens. Erstens, es hängt auch mit dem Zuzug zusammen, illegaler Migration. Man liest es nicht, aber es ist de facto so, dass auch hier viele Menschen Ansprüche haben. Und wenn sie keine Berechtigung haben, in Deutschland zu sein, erhöht das eben nicht die Akzeptanz, sondern es erhöht die Sozialbeiträge. Und da sagen die Leute, das geht nicht. Und deswegen wollen wir die illegale Migration stoppen. Zweiter Punkt, seit Jahren werden versicherungsfremde Leistungen über die Pflege und über Gesundheit finanziert. Ich denke allein, dass jedes Jahr die Menschen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung sind, rund 10 Milliarden Euro für Bürgergeldempfänger zahlen. Ein Bürgergeldempfänger hat natürlich Anspruch auf eine Gesundheitsversicherung, nur das muss der Steuerzahler zahlen und nicht der Beitragszahler. Ja, und drittens Ineffizienzen, wo sich keiner traut, richtig ranzugehen. Wenn Sie nur mal sehen, ich habe letztens mir mal einige Beispiele angesehen, Leistenoperationen in Deutschland werden in der Regel stationär gemacht, in skandinavischen Ländern wie Dänemark ambulant. Ich meine, die haben ja keine anderen Leisten als wir. So, und da muss man einfach ran. Das sind zum Beispiel drei Punkte, die zentral sind.
Mhm. Während wir hier reden, arbeiten Sie an einem Sofortprogramm, also jetzt gerade nicht, aber so, wahrscheinlich sofort nach Schluss dieses Podcasts arbeiten Sie daran weiter. Wenn wir ihn ausstrahlen, wird es vielleicht schon fertig sein, aber ich würde jetzt auch gar nicht auf die Inhalte eingehen, da haben Sie ja schon einige genannt, sondern eher, was heißt Sofortprogramm? Werden Sie Rechtsverordnungen dann erlassen, ohne sozusagen nicht auf den Bundestag warten müssend? Oder wie schnell kann da wirklich ein Sofortprogramm aktiv sein?
Wir achten schon daran, dass wir nicht bei jedem Punkt den Bundesrat zum Beispiel mitnehmen müssen. Nicht, weil wir irgendwas gegen den Bundesrat haben, sondern weil es dann einfach zu lange dauert. Ich glaube, dass wir nach diesen drei Ampeljahren, auch wir haben in den 16 Jahren Fehler gemacht. In der Migrationspolitik, in der Energiepolitik. Und wir haben diese Fehler korrigiert in den letzten drei Jahren. Jetzt ist die Ampel gekommen, hat alles noch viel schlimmer gemacht. Mittlerweile sagen 0% der Menschen, sie wünschen sich nochmal eine Ampel. Das heißt, wenn wir in die Regierung kommen sollten, dann müssen wir sofort Dinge machen, wo die Menschen das Gefühl haben, es passiert was. Also sollten wir in die Regierung kommen und es gibt zum Beispiel, weiß ich nicht, im Mai eine neue Regierung, dann hast du noch 8, 10 oder 12 Wochen bis zur Sommerpause, wo die Menschen in Urlaub fahren. Und in diesen Wochen müssen alle Punkte des Sofortprogramms mindestens durchs Kabinett, wenn nicht schon in den Bundestag eingebracht worden sein, damit die Menschen sehen, es passiert was. Und das müssen Punkte sein, die ganz konkret sind. Ja, weiß ich nicht, im Bereich Sicherheit, sichere Bahnhöfe. Wir können von heute auf morgen die KI-Gesichtserkennung einsetzen für Straftäter. IP-Datenspeicherung. Wir könnten, was ich eben gesagt habe, bei den Überstundenzuschlägen, bei der Aktivrente sofort etwas machen. Und das ist das Ziel, dass wir die Glaubwürdigkeit der CDU erhöhen, dass die Menschen ein Kreuz bei uns machen, weil sie das Gefühl haben, die machen das auch. Besser wäre noch, dass sie es wissen, dass wir die Dinge nicht nur auf dem Zettel aufschreiben, sondern wenn wir gewählt werden, auch machen. Ich erwische mich selber dabei, dass ich zum Teil Politiker nicht mal hören kann im Fernsehen, wo ich denke, warum machst du es nicht einfach? So, und ich will gar nicht auf die Inhalte von Herrn Trump eingehen, aber nichts anderes machte er. Er
macht, ja, er ist ein Maker. Eine Lehre aus der Ampel ist ja, sich nicht mehr so viel öffentlich streiten. Ich glaube, das hat sich jeder zu Herz genommen, der weiter Politik machen will. Aber wie soll das funktionieren mit einem Markus Söder in der Koalition?
Markus Söder ist einer der besten Politiker, die verstehen, was die Bürger umtreibt. Das ist ja das Hauptproblem.
Der dass auch du manchmal versteht, das auch so einzusteuern, dass es einen latenten Konflikt gibt oder sich nicht immer gleicht mit dem, was die Schwesterpartei strategisch vorhat.
Ja, aber mir ist erstmal wichtig, ich meine, wenn ich hier in Berlin bin, nur mal ein Beispiel zu sagen, dann höre ich eine Woche etwas von Herrn Musk. Hier wird groß diskutiert. Dann komme ich in den Wahlkreis, halte Vorträge, am Wochenende, glaube ich, 4 Reden gehalten, mit sehr, sehr vielen Zuhörern. Da hat mich keiner auf Musk angesprochen, sondern die Leute wollten von mir wissen, wie mache ich sicherer im Land, wie sorge ich dafür, dass Geld im Portemonnaie bleibt und was mache ich, damit die Jobs sicher sind. So, und dieses Gespür hat Markus Söder und deswegen schätze ich ihn sehr. Und dass er als CSU auch mal Ansprüche formuliert, ist völlig in Ordnung. Es darf nur nicht dazu kommen, dass die Menschen das Gefühl haben, da geht es persönlich zur Sache. Das darf nicht sein, es darf nie persönlich werden, sondern es muss immer um die Sache gehen. Und deswegen bin ich mir sicher, dass jeder in der CDU weiß, um was es bestellt ist. Ich kann es nur noch mal sagen, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, wenn wir in die Regierung kommen und werden das Vertrauen in den nächsten 4 Jahren nicht zurückholen, dann werden die Ränder, das ist meine feste Überzeugung, eine Mehrheit haben und regieren. Wir sehen das doch in Europa an vielen, vielen Stellen und das weiß auch Markus Söder und deswegen werden wir das zusammen wuppen.
Die letzte Frage, Herr Lindemann, hat weder was mit Partei noch mit Finanz- oder Wirtschaftspolitik zu tun. Was mich interessieren würde, gibt es die Buchhandlung Lindemann noch? Ich glaube, es gibt sie noch. Was ist da, wie ist es da weitergegangen? Sie haben da ja ein Jahr, glaube ich, gearbeitet auch oder länger.
Ja, es gab ja damals immer, das ist ja oft so, wenn man dann studiert hat oder einen Übergang, beziehungsweise vom Abitur, dann bin ich zur Bundeswehr erst gegangen und dann hatte man immer noch ein bisschen Zeit und dann habe ich wirklich in der Buchhandlung gearbeitet und es war eine super Entscheidung, weil du im Einzelhandel einfach jeden Tag mit Menschen zu tun hast, mit Problemen zu tun hast und mal die nüchternen Probleme siehst, die es wirklich gibt. Und deswegen tat mir das gut, kann ich nur jedem empfehlen. Deswegen ist auch Sport so wichtig, wo man auch mit anderen etwas zu tun hat und nicht den ganzen Tag im Büro sitzt. Nein, die Buchhandlung gibt es nicht mehr, die ist verkauft worden, weil mein Vater ist jetzt 85 geworden, aber er hat bis knapp 80 gearbeitet. Ich glaube, bis 78 gab es sie noch. Insofern hat er alles getan, damit wir ein positives Bild von Arbeit haben. Denn das braucht dringend Deutschland, weil Arbeit so negativ gesehen wird in vielen Bereichen. Eigentlich ist das doch etwas ganz Tolles. Wir haben Kontakt zu Menschen. Die soziale Teilhabe ist gewährleistet. Und du hörst doch total oft, wenn die Leute aufhören zu arbeiten, fallen sie in ein Loch. Und man sieht ja auch total schnell, wie schnell Menschen alt werden, wenn sie auf einmal nicht mehr arbeiten. Und deswegen glaube ich, müssen wir ein bisschen Werbung für Arbeit machen. Und vielleicht hat das mein Vater gemacht.
Das haben wir hier jetzt wahrscheinlich auch gemacht. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Linnemann.
Danke, Herr Knobbe.